SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Josef Karcher einen schönen guten Abend. Steht unser Gesundheitssystem vor dem Corona-Kollaps? Das ist derzeit die große Frage. Man könnte sie auch ganz konkret stellen. Was soll mit einem Herzinfarktpatienten geschehen, der intensivmedizinisch behandelt werden muss, wenn die Stationen voll belegt sind? Professor Steffen Weber-Karstens, leitender Intensivmediziner an der Charité in Berlin, bringt es auf den Punkt.
Wir laufen im Moment sehenden Auges in Spitzenbelastungen, die wir sozusagen um die Jahreswende hatten oder auch noch weiter. Es wird immer gesagt, es gibt doch tausende von freien Intensivbetten. Wenn Sie aufs DIV-Register gehen und die Länderkarte angucken, dann sehen Sie, dass in den meisten Regionen wir nur noch 10% freie Intensivbettenkapazitäten haben. Was bedeuten 10%? Die durchschnittliche Größe der Intensivstation ist 10 bis 12 Betten. Das bedeutet pro Intensivstation genau ein Bett. Dieses Bett haben Sie für den Schlaganfall, für den Herzinfarktpatienten, für den Unfallpatienten, für den chirurgisch operierten Patienten und für den Covid-Patienten. Das ist die Situation, wie sie im Moment ist.
Bundesforschungsministerin Karliczek rät deshalb, in Corona-Debatten den Blick zu verändern.
Mir wird im Moment zu viel darüber diskutiert, kann ich mich mit wem treffen? Also wenn das unser größtes Problem ist, dann müssen wir, glaube ich, alle mal einmal über die Intensivstationen schicken, was die gerade im Moment mitmachen.
Die Bundespolitik dringt auf schnelles Handeln, denn die Infektionszahlen steigen und steigen. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz stieg laut Robert-Koch-Institut auf 160,1. Zuletzt wurden innerhalb eines Tages mehr als 29.000 neue Fälle gemeldet. Dafür kommt das Impfen aber mehr und mehr in Schwung. Vera Wolfskämpf.
Neuer Tagesrekord. Gestern gab es knapp 740.000 Impfungen, die Hälfte davon in Arztpraxen. Damit haben nun fast 18% der deutschen Bevölkerung eine Erstimpfung. Auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lobt die beschleunigte Impfkampagne. Die Zahl der Arztpraxen, die gegen SARS-CoV-2 impfen, steige. In der kommenden Woche hätten bereits 50.000 Praxen Bedarf an Impfstoff angemeldet. Doch Impfen und Testen reiche nicht, um die dritte Welle zu brechen. Deshalb fordert der CDU-Minister, dass die Länder nicht auf die bundesweite Notbremse warten, sondern umgehend Kontakte weiter beschränken und Schulen schließen. Die Zeit dränge. Die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes soll aber erst kommende Woche beschlossen werden.
Die Corona-Pandemie hat im vergangenen Jahr auch Diebe und Einbrecher ausgebremst. Dies geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Seehofer vorgestellt hat. Insgesamt sank die Zahl der registrierten Straftaten um 2,3% auf 5,31 Millionen. Besorgniserregend sei jedoch die Zunahme bei häuslicher Gewalt. Markus Sambale.
Der Polizei wurden im vergangenen Jahr knapp 7% mehr Fälle gemeldet. Seehofer vermutet aber, dass das Problem noch größer ist und viele Taten während des Lockdowns nicht angezeigt werden. Darauf deuteten auch zahlreiche Anrufe bei Beratungsstellen hin. Ein weiterer Grund zur Sorge für den Innenminister: die wachsende Gewaltbereitschaft auf Demonstrationen der sogenannten Querdenkenbewegung, wie etwa zuletzt in Stuttgart. Seehofer sprach sich deshalb dafür aus, die Szene bundesweit zum Beobachtungsobjekt der Verfassungsschutzbehörden zu erklären. In einigen Bundesländern wird die Gruppierung schon genauer beobachtet. Kaum überraschend ist, dass die polizeiliche Kriminalstatistik im vergangenen Jahr deutlich weniger Diebstähle und Einbrüche erfasst hat, denn viele Menschen verbrachten im Lockdown mehr Zeit zu Hause. In anderen Bereichen registrierte die Polizei als Folge der Corona-Krise dagegen mehr Straftaten, etwa Betrügereien beim Onlinehandel oder bei Subventionen, konkret bei Anträgen auf Corona-Soforthilfen.
Zwischen den USA und Russland knirscht es gewaltig. Joe Biden nimmt Wladimir Putin erneut ins Visier und ordnet neue Sanktionen an. Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny hat diesmal ein mutmaßlicher russischer Hackerangriff den Ausschlag gegeben. Arthur Landwehr.
So müssen unter anderem 10 russische Diplomaten die Vereinigten Staaten verlassen und amerikanische Banken dürfen ab Juni keine Geschäfte mit Staatsanleihen der russischen Zentralbank mehr machen. Das schneidet Russland von Krediten aus den USA ab. Außerdem werden Sanktionen gegen 6 Technologieunternehmen verhängt, die mit dem russischen Geheimdienst zusammenarbeiten sollen. 32 weitere Personen und Organisationen sind betroffen. Für die USA ist das die Reaktion auf eine ganze Reihe von Vorwürfen, darunter die Einmischung in amerikanische Wahlen, Hackerangriffe gegen amerikanische Einrichtungen und die Okkupation der Krim.
Hackerangriffe wie in den USA, von wem auch immer, sind auch bei uns Realität. Das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, warnt vor kriminellen Cyberangriffen, gegen die gerade jetzt viele Unternehmen zu kämpfen haben. Das Homeoffice gilt dabei als Einfallstor. Jörg Sauerwein.
Seit Beginn der Pandemie hatte jede vierte Cyberattacke bei den befragten Unternehmen schwere oder sogar existenzbedrohende Folgen. Kriminelle verschlüsseln dabei zum Beispiel die Rechner, um Geld zu erpressen, legen Netzwerke lahm oder spionieren sensible Daten aus. BSI-Präsident Arne Schönbohm warnt deshalb, die Schäden verursachen oft weit höhere Kosten als die Investition in sichere IT-Maßnahmen. Vor allem die privaten und häufig mobilen Endgeräte wie Laptops oder Handys bieten den Kriminellen eine gute Angriffsfläche. Denn bei diesen Geräten mit Verbindung zum Firmennetzwerk kümmern sich gerade mal 38% der repräsentativ befragten Unternehmen aktuell um die Sicherheit, heißt es vom BSI.
Fokus Südwest.
Im vergangenen Jahr wurden in den deutschen Wäldern rund 80,4 Millionen Kubikmeter Holz geschlagen, so viel wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Aus der SWR-Umweltredaktion Susanne Henn mit der Südwestbilanz.
In Baden-Württemberg lag das Plus bei 20%, in Rheinland-Pfalz sogar bei über 40. Der Grund sind Waldschäden, eine Folge von Hitze und Trockenheit der vergangenen Jahre. Denn dadurch wurden die Wälder geschwächt, Insekten und Schädlinge hatten leichtes Spiel. Mehr als die Hälfte der Bäume wurde wegen massiven Insektenbefalls gefällt, 7-mal so viel wie noch im Jahr 2017. Vor allem viele Nadelbaumarten, allen voran die Fichte, aber auch Tanne und Douglasie fielen dem zum Opfer. Sie machen 3/4 der gefällten Bäume aus, denn sie leiden vor allem unter dem immer stärker zunehmenden Borkenkäferbefall.
6 Wochen nach der Pleite der Bremer Greensill Bank geht die Verbandsgemeinde Dietz im Rhein-Lahn-Kreis davon aus, dass ihr Geld verloren ist. Nach eigenen Angaben hat die Gemeinde dort 7 Millionen Euro angelegt, die sie wahrscheinlich nicht wiederbekommt. Joachim Wohlkopp.
Trotzdem hofft man in Dietz noch auf den Ausgang des Insolvenzverfahrens. Ob es bei den Überresten des Kreditinstituts aber noch was zu holen gibt, ist völlig unklar. Um die Ansprüche besser durchsetzen zu können, will die Verbandsgemeinde einer Interessengemeinschaft aus Kommunen in ganz Deutschland beitreten, die ebenfalls Geld bei der Greensill-Pleite verloren haben. Um die verlorenen 7 Millionen Euro zu ersetzen, plant die Verbandsgemeinde einen Nachtragshaushalt, der das Finanzloch unter anderem mit Krediten stopfen soll. Die Gemeinde hatte das Geld vor einigen Monaten nach einer Finanzberatung bei der wenig später insolventen Bremer Greensill Bank angelegt.
Die Bundesregierung rechnet nach dem Felsrutsch bei Kestert im Mittelrheintal mit Folgekosten in Millionenhöhe. Das Bundesverkehrsministerium teilte auf Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Rösner mit, dass der betroffene Steilhang der Bahntochter DB Netz AG gehöre. Es bestehe kein Versicherungsschutz. Andreas Griesam.
Am 15. März waren an dem Steilhang bei Kestert tonnenschwere Schieferplatten auf die Schienen gerutscht. Verletzte gab es nicht. Die rechtsrheinischen Gleise sind laut Deutscher Bahn Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam und bleiben vorerst gesperrt. Die vorbeiführende B42 soll am Montag nach Informationen der Verbandsgemeinde Loreley tagsüber zumindest halbseitig wieder befahrbar sein.
Der Energiekonzern NBW hat eine neue Technik zur Überwachung öffentlicher Plätze entwickelt. Das Projekt heißt Safe Places und wird seit fast einem Jahr an einer Schule in Balingen im Zollernalbkreis getestet. Jutta Klebitz.
Neongrüne Schatten tummeln sich auf einem Überwachungsbild. Sie stehen für Personen auf dem Gelände der Balinger Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Erkennen kann man niemanden. NBW hat laut eigenen Angaben ein datenschutzkonformes Überwachungssystem entwickelt. Über Sensoren und Kameras wertet künstliche Intelligenz Lautstärke und Bewegungen auf dem Schulhof aus. Passiert etwas Auffälliges, gibt sie Alarm. Ein NBW-Mitarbeiter bewertet dann die Situation aus der Ferne und informiert, wenn nötig, die Polizei. Am Balinger Berufsschulzentrum wurden laut Schulleitung so schon einige Schäden verhindert. NBW möchte das System an weitere Städte und Unternehmen verkaufen.
Und sonst so?
Da hat sich Erika Eppler aus Rottenburg am Neckar doch gewundert. Mitten in der Pandemie hat sich ein Paar mit seinem ganzen Hausstand bei ihr niedergelassen. Die Familie Felix. Genauer gesagt, ein Schwanenpaar hat direkt unter ihrem Fenster am Fußgängerweg ein Nest gebaut. Sarah Bischorner.
Familie Felix war letztes Jahr schon da. Epples Haus liegt direkt am Neckarufer. Efeu rankt an der Hauswand. Die Tiere finden hier Stöckchen und Gräser.
Und irgendwann schaue ich mal zum Fenster raus und dann baue die zwei ein Nest. Nein, ich denke, prima, jetzt bekomme ich Besuch.
Auch andere freuen sich über den Besuch. Passanten, Eltern mit kleinen Kindern. Das Schwanenpaar ist in Rottenburg eine kleine Attraktion.
Ach ja, Frau Felix brütet derzeit 10 Eier aus. Ende Juni wird der Nachwuchs erwartet. Wir bleiben dran.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.